Okay, Sahai 6 Vers 1. Er ist der, das letzte Nachtgesicht von Sahai. Der achte Trost für Israel. Ab nächste Woche wird es ein bisschen spannend. So, heute müssen wir da nochmal durch. So ein der letzte Trost für sein Volk ist, dass Gott verspricht, Israel wieder Frieden und Ruhe zu bringen. So ein, und für mich, gerade in den letzten Jahren, ist das, glaube ich, das Größte und Mächtigste, was Gott mir gezeigt hat. Frieden und Ruhe. Ja. Das ist so eine Sache, die hatte ich nie so wirklich, da hatte ich nie wirklich groß drüber nachgedacht und auch nie wirklich groß Predigten drüber gehört oder so. Ne? Aber gerade das ist ja das, was Christus gebracht hat. Ne? Frieden. So eine innere Ruhe, so ein mit seinem Gott zu wandeln, so ein, egal ob da Schwachheit ist oder nicht, ne? Frieden zu bekommen und Ruhe im Umgang mit Sorgen und Problemen, was man nicht verändern kann. Ne? Sachen, die in deinem Leben nun mal sind, wie sie sind, und du musst irgendwie klarkommen da drin. Ne? Ein Frieden, der den Verstand übersteigt. Ja? Also ein Frieden, losgelöst von irgendeiner Logik oder irgendeinem Verstehen, ist einfach in jeder Situation ruhig sein zu dürfen. Und das ist eine Sache, die ist so kostbar und so wertvoll, dass sie für mich an erste Stelle gerückt ist, so in meinem Verständnis, wie ich mit Gott wandeln soll. Ne? Denn ist doch ein guter Punkt, um meinen Glauben zu prüfen und meinen Wandel mit Gott, so indem ich beobachte, okay, hat meine Seele Frieden? In den Entscheidungen, die ich treffe, in dem Alltäglichen, in dem ich wandle, ja auch meiner Schwachheit, so die mir immer wieder vor Gesicht kommt, ne, ist meine Seele ruhig oder hat sie Unfrieden und schlechtes Gewissen oder ist da Angst oder Sorgen oder ist da irgendeine Gier nach irgendwas Fleischlichen oder sonst was. Ne? Und außerhalb von Christus ist kein Frieden. Das hat uns alle zu Christus getrieben. Ne? Und ich glaube, tief im Herzen sehnt sich jeder Mensch nach Zuhause. Und ich denke auch, wenn die Welt hier immer noch schön ist und man sich hier zu Hause bauen kann, auch als Nichtchrist, ist man doch nie zufrieden und ruhig. Ja. So, man sehnt sich nach irgendwas, was halt nicht da ist. Ne? Und es ist halt schade zu sehen, wenn ich dann uns Christen so beobachte manchmal, die wir es ja eigentlich die Wahrheit bekommen haben, denen die Augen geöffnet wurden, denen der Weg freigemacht wurde, wieder Frieden zu haben, dass wir uns so gegen diesen Frieden wehren. Ja. Gegen dieses Ruhigsein in Gott. Dieses Stillwerden und einfach in diesem Akzeptieren, so, dass er einfach über alles wacht. So, ne, wir sind oft so unruhig und so getrieben, so, dass wir dadurch unfähig werden, dankbar zu sein. Ne, und auch das ist eine Sache, eine Krankheit, die ich bei vielen Christen sehe und erfahre, und es wird mehr und mehr so, dass der Christenmensch unfähig wird, dankbar zu sein. Doch das ist eine Sache, über die ich in den letzten Jahren viel nachdenken musste und wo Gott mich oft hingeführt hat, so, ne, dass wenn wir im Frieden sind mit Gott, mit unserer Situation als Mensch, mit unserer Situation in unserem Alltag, so, mit unserer Situation betreffs Menschen, die feindselig gegen uns oder Christus sind, ist egal, aber wenn ich Frieden finde und ruhig werde, dann ist meine Seele frei und glückselig. Ne? Christus hat das immer wieder gesagt, glückselig sind die. Ne? Und das ist Gottes Wille für uns Menschen, das glaube ich ganz fest, dass wir glücklich werden. Ne? Wenn ich da manchmal unsere Gebetsabende sehe, so wie bedrückt wir sind, wie weit weg von glücklich und von friedlich und von dankbar, dann zeigt es mir, dass das eine Sache ist, wo man sich mehr darauf konzentrieren sollte im Gebet vor Gott persönlich. Denn ich habe gemerkt, so wenn du Frieden hast mit Gott, mit dir und mit deinem Nächsten, so, dann kommt da eine Freude. die da mitschwingt, in diesem Frieden, in diese Ruhe. Ja? So, und auch das ist eine Sache, die Gott so wichtig ist. Ne? Und für, es gibt gar nicht so viele Geistesfrüchte. In, wo stehen die? Im Philippa? Die Früchte des Heiligen Geistes? Ja, der eine pennt, der es wissen könnte. So, die Früchte des Heiligen Geistes? Philippa oder? Schade. Na gut, wer es wissen will, ich finde das noch ja schnell. Ne, aber es sind wenige Früchte, die dort genannt werden. Ne, und die erste, die Frucht des Heiligen Geistes ist die Liebe, steht da. Ne, und dann fängt es auf zu zerteilen, was in dieser Liebe, in dieser Frucht halt ist. Und die ersten zwei Sachen, die genannt werden, ist Friede und Freude. Ne. Kommt noch vor Selbstdisziplin. Ne, und wir müssen da aufpassen, denn unsere Religiosität, die Gott hier aus seinem Volk jetzt rausmeißeln möchte, die führt uns halt schnell zu Werken, aber ohne Kraft. Ne? Und es ist schade, wenn die Christen die wichtigsten Früchte vernachlässigen und nicht darauf achten, in ihrem Leben und in ihrem Zusammensein zu gucken, habe ich Freude an Christus? Habe ich Freude an meinem Glauben? Habe ich Freude an meiner Errettung? Habe ich Freude daran, Christus zu hören, wenn ich mit meinen Brüdern und Schwestern zusammensitze? Habe ich Freude daran, Menschen ins Gebet zu bringen vor Gott, um für sie mitzukämpfen, sie zu segnen? Habe ich Freude daran, wenn ich ein Trost bin oder eine Ermahnung für irgendjemanden? So, habe ich Freude, mit meinem Gott zu sein? Und wenn diese Freude nicht da ist, dann hast du auch keinen Frieden. So, dann ist es eine Sache, wo du wissen kannst, okay, in den Bereichen bist du nicht bei Gott. Das ist eine Sache, wo deine Seele sich wieder hinziehen muss. Das kann man in den Psalmen schön sehen, dass auch der geliebte Mann König David so ein oft keine Dankbarkeit und Freude hatte, sondern eher in Depressionen und in Wut oder in Angst oder in Unglaube zu Gott kommt. Aber er kommt halt zu Gott. Er kotzt sich da aus. Er bringt das alles vor den Thron. So ein, und dann merkst du, wie Gott seine Gedanken einfach lenkt und sein Herz zu dem Punkt, wo er wieder Freude hat an Gott. Wo er Frieden kriegt in seiner Situation. Und das ist eine wichtige Sache und wir dürfen das nicht vergessen, so ein dein Gottesdienst ist absolut sinnlos, wenn du dich nicht mehr freuen kannst an Gott. Da machst du echt was falsch. Das ist eher ein Pharisäer gleich. Ne? Dein Gottesdienst ist absolut sinnlos, wenn du dich nicht mehr freuen kannst an deinen Nächsten. Wenn du unfähig bist, Frieden zu schaffen mit deinem Feind. Wenn du unfähig wirst, gnädig zu sein und zu vergeben, damit du sauber weiterläufst. Das ist alles nichtig. Und ich habe herausgefunden, ein Mensch, der Frieden hat, das ist ein dankbarer Mensch. Und dankbar heißt nicht, dass wir zu jeder Kleinigkeit sagen, danke Herr für, danke das, danke da, so und uns da eine Liste machen, die wir perfektionieren in unserem Alter mit Christus. Sondern ein dankbares Herz ist ein Herz, das noch nicht mal laut Danke sagen muss für irgendwas. Ein dankbares Herz ist ein Herz, das einfach zufrieden ist. So, und ich sehe das in meiner Ehe zum Beispiel, wie undankbar ich da sein kann. Das ist ganz natürlich. Dorit geht mir einfach auf den Sack manchmal, das ist so. Ne? Sie macht gar nicht falsch oder Angst oder Schlimmes, sondern sie ist einfach sie. Ne? Und ich komme damit manchmal nicht klar, weil ich sein möchte. So, ne? Und dann sitze ich da und gucke mir die Kleinigkeiten an, die mich immer mehr nerven und zu Riesenbergen werden. Ne? So ein, bis ich total gequält bin und das laut mache. So ein, ne? Und ich bin dankbar, dass Gott uns immer wieder zu dem Punkt bringt, wo ich halt meine Augen wieder nach oben richte und auf Gott, der viel höher ist als jeder Berg, der vor meinen Augen ist. Ne, so ein, und ich einfach merke, hey, ich habe überhaupt keinen Grund, mich aufzuregen. Manchmal bin ich total genervt von manchen Leuten, die hierher kommen zum Gottesdienst. Ne, weil es einfach nur nerven. So oder nehmen und nehmen oder einfach du die einfach nicht satt machen kannst, weil sie nicht satt werden wollen. Ne? Oder sauber laufen und dann doch immer wieder mit Kacke am Fuß durch die Gegend klatschen. Ne? So ein, ist aber auch da, habe ich gemerkt, so ein, Dieses Aufregen ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass ich undankbar bin und nicht in Gott. Denn es ist viel schöner, wenn ich jeden gleich achte und mir die Balken gar nicht so auffallen von dem anderen, sondern ich in Barmherzigkeit und Gnade komme. Was dann ist viel schöner, so zu sehen, so gerade diese Kleinigkeiten, die so nerven, das sind die, die mich verändern zum Positiven. Ne? Die Sachen in der Ehe, die so schwer sind für mich, so, das sind die Sachen, die mich formen und geformt haben. Ne, nicht das, was perfekt läuft oder angenehm ist und schön ist für mich, das formt mich nicht. Das ist eine Sache, die genieße ich. Da entspanne ich, aber das verändert nichts. Ne? Aber die Sachen, die wirklich nerven und die mir wirklich ein Anstoß sind und die reiben und pieksen und die ich rausbete aus meinem Leben so und die trotzdem immer lauter und größer werden, so, das sind die Sachen, die mich zu dem Punkt bringen, dass ich vor Gott komme und sage, okay, mach, was du willst. Ja, und ich werde Christus ähnlicher, liebe meine Familie mehr, bin mehr ein Vater, der gut ist zu seinen Kindern und da ist für seine Kinder. Ja. Und so Gott kommt Gott hier und der verspricht Israel Ruhe und Frieden. Also lass uns mal lesen. Und ich erhob wiederum meine Augen und schaute und siehe, vier Streitwagen kamen zwischen zwei Bergen hervor. Und die Berge waren Berge aus Erz. Das ist immer ein Zeichen für Gericht. So wie diese bronzene Schlange, ne, diese erzene Schlange da an dem Kreuz, wo Moses Zeiten, war das Moses Zeiten? Ja. Ach so, egal. So, weiter jetzt. Am ersten Streitwagen waren rote Pferde, am zweiten waren schwarze Pferde, am dritten weiße Pferde und am vierten scheckige, starke Pferde. Und er griff das Wort und sprach zu dem Engel, der mit mir redete: Tja, mein Herr, was bedeutet denn dies? Und der Engel antwortete und er sprach zu mir: Ja, das sind die vier Winde des Himmels, die ausziehen, nachdem sie vor dem Herrscher der ganzen Erde gestanden haben. Der Streitwagen mit den schwarzen Pferden, der zieht aus ins Land des Nordens. Und die Weißen, die sind ausgezogen ihm nach. Die Scheckigen aber, die sind ausgezogen in das Land des Südens. Auch die Starken sind ausgezogen und sie trachteten danach, umherzuziehen auf der Erde. Und er sprach: Geht und durchzieht die Erde. Und sie durchzogen die Erde. Und er rief mich und er redete zu mir und sagte: Siehe, die nach dem Land des Nordens ziehen, die bewirken, dass mein Geist sich niederlässt im Land des Nordens. Die Pferde siehst du auch in der Offenbarung 6, 1 bis 8. So diese Akku, wie nennen die Akku? Ja, genau. So, ne? Was interessant ist hier, ne, weil die ganzen acht Nachtgesichte beziehen sich halt auch auf die Endzeit oder auf das tausendjährige Reich, auf die Zeit, die noch kommt, der Tempel, der gebaut wird, den Hohepriester haben wir schon gesehen, der Spross, der noch nicht da ist. Ne? So, und ich bin im Ausgang von diesen vier Reitern, dass es halt der Antichrist ist. Ne? Aber im Kontext hier, und das ist schon interessant, weil Sacharja habe ich nie zur Offenbarung gelesen, nur Daniel, ne, kann es auch was anderes sein, ne? So, wo ich erstmal noch Zeit mit reinstecken wird. Aber was halt auf jeden Fall Gott hier sagt, für die Zeit jetzt in Israel, wo er durch den Propheten redet, ist hey, eure Feinde, weil du siehst nie Osten oder Westen, sondern nur Norden und Süden. Ne? Eure Feinde, die euch feindlich gesinnt waren, zu denen sende ich aus, um zu richten. Ne? Das war Ägypten im Süden und dann Babylon, Assyrien, Rom und ja, noch irgendwas halt, die aus dem Norden kamen. Ne? So jede Prophetie in der Bibel, und das ist meine Meinung, so ist immer, da steht immer Israel im Zentrum. Ne? Wir machen oft den Fehler, dass die Prophetien zu lesen, gucken aus Deutschlands Richtung. So, ne? Und so kommt Gott hier und sagt so: Hey, ich werde das richten. Ne? Die zwei Berge könnten Quatsch, könnten der Ölberg und Zion sein. Das kommt nochmal später. Ne, und das Tal, wo die Reiter ausgehen, Kidron-Tal, das siehst du dann in Daniel in Offenbarung, da soll der letzte Kampf sein, bevor Jesus dann kommt und sein Reich aufbaut. Ne. Und bevor das passiert, muss halt Gericht gehalten werden. Ne, an der Schöpfung. Nun, ich muss drüber nachdenken, so ein, wie grausam das eigentlich auch ist, manchmal, so Gottes Willen, ne, wie er ein Volk beruft und sagt, du bist mein Volk, ich bin dein Gott. Ne? Du bist auserwählt und berufen und fest und ich werde dich nicht loslassen. Ne? So ein, und doch muss dieses Volk seit Gründung stets immer in Feindschaft, ne, mit dem Völkern drumherum. So dieser Segensspruch und dieser Frieden, den Gott da versprochen hat, so ein, war gebunden an, einem riesen Fluch irgendwie. Ne? Und dieser Fluch wird halt erst enden, wenn dann Christus wirklich kommt und sein Reich aufbaut. Das sind, wo ich dann halt auf mein Leben gucke und auch denke, ja, ich bin berufen, erwählt, ich habe alles soweit in meinen Augen richtig gemacht, weil ich immer Gott gesucht habe und so. Aber warum muss ich so viel Leid auch mit parallel tragen? Ich meine, ich bin zum Glauben gekommen, habe Jesus mein Leben komplett gegeben, habe gesagt, okay, ich werde jetzt überhaupt nichts mehr für mich bauen, so, und ich werde einfach nur noch jeden Tag den Menschen dienen, bis du wieder kommst, die mich holst, so, oder ich sterbe, den du halt in meinen Wirkungskreis schickst. Ich verzichte auf meine Träume, auf meine Wünsche, auf meine Visionen, ich lebe auf Spenden und vertraue dir, dass du jeden Tag weißt, was ich brauche, oder meine Familie, die später kommt, oder irgendwas, so. Ich bin einfach nur da und mache, und das mache ich jetzt seit 17 Jahren. So, ich bin einfach nur da. Und versuche treu zu sein in dem, was Gott mir jeden Tag stellt. So, ne? Also eigentlich bin ich doch ein ganz guter Christ, oder? So müsste man meinen. So, ne? Und trotzdem haben wir bei jeder Schwangerschaft Probleme, haben zwei Kinder verloren, haben ein behindertes Kind, das uns Leben echt an die Grenzen des Möglichen bringt. So, ne? Und man schon so ein zuckendes Auge kriegt manchmal. So ein, die großen Visionen, die ich hatte, sind nicht passiert, so, ne, für mein Leben, so, sondern eher Sachen, die ich immer noch nicht verstehe zum Teil, ne, so, wo ich dann denke, so, warum, Herr, müssen wir so viel Leid auch ertragen, ne, so, auch die alles richtig machen, zumindest in den Augen der Menschen, ne. Und das ist halt die Sache, so, dieser Segen, den Gott gibt, der befreit uns nicht von dem Fluch der Sünde. Wir leben halt immer noch in dieser Welt und wir sind noch nicht zu Hause, wir sind Wanderer, ne? So mit, wir sind so eine Camper. Ne? Und vielleicht bleibt man mal auf einer Stelle stehen mit unserem Campingbus oder unserem Zelt so und machen es uns ein bisschen heimisch. Ne? So, aber dann heißt es bald wieder, okay, pack deine Sachen, wir ziehen weiter. Ne? Und das ist eine Sache auch, die viele meiner Geschwister nicht verstehen, ne? So, weil sie fordern von Gott so, dass sie absolut gesegnet sind und einfach alles läuft. Ich bin doch berufen und auserwählt und gesegnet von Gott, so, wie kann das sein? Das ist dann nicht Gott, das ist Satan. So, ne? So, weißt du, aber das ist eine Sache, die wir halt verstehen müssen, so, das heißt, so ein Gott segnet uns nicht unbedingt physisch, ne? Und manchmal scheint unser Leben auch irgendwie nach einem Fluch auszusehen anstatt am Segen. Und da kommen wir halt wieder zurück, so ein, an dem Punkt, so ein, hat einen tiefen Schlaf. Daher gibt's den Sein in seinem Schlaf, so ein, ne? Aber da kommen wir dann halt wieder zurück zu dem Punkt, so ein, warum es so wichtig ist, dass wir gehorsam sind, in dem Befehl Frieden zu finden. Ne? Weißt du, wenn du ein Mann oder eine Frau sein möchtest, die wirklich was verändert und Licht ist, die wirklich Christus lebt und einfach nur ein Segen ist für den inneren Kreis, die Familie, für die Gemeinde, für die Leute außerhalb, so, dann find Frieden. Dann such Frieden und dann fang an, Frieden zu stiften. Ne? Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen: Nimm Gaben von denen, die in der Gefangenschaft gewesen sind, von Heldai und Tobia und Jedaja, und zwar sollst du am selben Tag kommen und dich in das Haus Josias des Sohnes Zephanias begeben, wohin sie aus Babel gekommen sind, und nimm Silber und Gold und mache eine Krone draus und setze sie Jeschua, dem Sohn Josadaks, dem Hohepriester, aufs Haupt. Und du sollst zu ihm reden und sagen, so spricht der Herr, der Herrscher, siehe, ein Mann, dessen Name Spross ist, denn er wird aus seinem Ort hervorsprossen und den Tempel des Herrn bauen. Ja, er ist, der den Tempel des Herrn bauen wird, und er wird Herrlichkeit als Schmuck tragen und auf seinem Thron sitzen und herrschen. Und er wird Priester sein auf seinem Thron. Und der Rat des Friedens wird zwischen beiden bestehen. Die Krone aber, die soll für Helem, Tobija, Jedaja und für Hen, dem Sohn Zephanias, ein Gedenken sein im Tempel des Herrn. Und man wird aus der Ferne kommen und bauen am Tempel des Herrn. So werdet ihr erkennen, dass mich der Herr, der Herrscher, zu euch gesandt hat. Und das wird geschehen, wenn ihr der Stimme des Herrn, eures Gottes, wirklich gehorchen werdet. Die sollen das zum Gedenken, diese Krone haben, ne? Und hier ist auch diese letzte und schöne, wunderschöne Verheißung, die für uns ganz klar ist, aber dort halt was ganz Neues. Hey, es wird jemand kommen, ein Spross, und das ist der Messias, auf den sie dann später warten. Und der wird einen Tempel bauen. Ne? Und er wird Hohepriester sein. Das haben wir in der zweiten Nachtgesicht, glaube ich, gesehen, oder im dritten. Aber er wird doch König sein. Ne? Und er wird eine Krone tragen und Herrlichkeit. Und das war eigentlich so ein Unding beim alten Bund, waren die Priester aus dem Stamm Levi. Das war so, fertig. Kein anderer hatte dazu Recht. Und aus dem Königshaus David kam der König. So, ne? Gab man einen König, der hat sich selbst zum Priester gemacht, ging nicht gut aus. So, ne? Und hier kommt er aber in diesem alten Bund rein, so, und setzt halt diesen Hohepriester, der damals war, halt so diese Krone auf. Ne? So als Zeichen, als Bild, so für den Hohepriester, der kommt. Einmal verspricht er ja physisch so, hey, der Tempel wird aufgebaut, fertig, zu eurer Zeit. Aber andererseits verspricht er einen anderen Tempel, der nicht mit Händen gemacht ist. Und das ist eine Sache, wo was uns klar sein muss, dass wir halt dieser Tempel sind. Ne? Nach 3 Tagen hat er den Tempel aufgebaut. Der war nicht sichtbar. Ne? Aber erst später wurde nach und nach seinen Jüngern sichtbar, so, indem sie erkannt haben, so, hey, Jesus ist immer noch da. Ja. Wir haben zwar gesehen, wie er hochgefahren ist in den Himmel, so, aber hier ist er und redet durch meinen Bruder, durch meine Schwester, so durch mich. So, und hier ist Christus, der einen Gottesdienst erschafft, und dazu war der Tempel halt da, so, ne, und der einfach nur gut tut, und der echt ist, und der wirklich ist. So, und der unabhängig ist von Traditionen und von Ritualen, so, vom Muss, ne. Also, das ist eine Sache, die wunderschön ist, und ich wünsche und ich bete dafür, dass es alle verstehen. Wir sind dieser Tempel, und Christus ist schon in uns, und wir sind versiegelt, und niemand kann dieses Siegel brechen. So, auch unser Fleisch nicht, ne. Aber wie wichtig das ist, dass wir in dem Bewusstsein sind und der Stimme des Herrn, unseres Gottes, gehorchen. Ja. Und das kannst du sehen, es gibt ungesunde Gottesdienste im Tempel. Manchmal sehe ich das bei mir, dann bin ich dankbar, dass Gott kommt und wieder aufräumt. So, ne, manchmal sehe ich das bei anderen, da bete ich für, dass Gott da kommt und aufräumt. Ne, aber ich merke das so, wenn ich mich gehen lasse und vergesse, dass ich nicht mehr von dieser Welt bin, weißt du, dann ist nicht nur, dass der Frieden und die Freude an Gott und meinem Glauben weicht, und ich mehr und mehr meckere und undankbar werde und unzufriedener mit meinen Situationen und mit mir und mit Gott und meinen Nächsten. Ne? Und ich merke nicht nur, dass ich ärmer und ärmer werde innerlich, sondern ich merke auch, dass ich mich gehen lasse und überhaupt keinen Willen Gottes mehr sehe. Ne? Obwohl ich da so oft schon drüber nachgedacht habe, für mich persönlich, was Gott will von mir, ich habe es überhaupt nicht mehr vor Augen. Ich sehe immer nur mehr und mehr meinen Willen oder den Willen von anderen Leuten. Und so wird dieses Gebetshaus verwahrlost und allein, und im Endeffekt versuche ich zu überleben, indem ich durch andere satt werde. Das ist eine Sache, die schlimm ist. Das ist eine Sache, die viele Gemeinden kaputt und zerstört haben. Das ist eine Sache, die viele Christen dazu gebracht haben, wegzugehen von Gott. Es ist nicht nur das Akzeptieren von irgendwelchen Sorgen und Ängsten, Nöten und das Akzeptieren, dass Gott gut ist und alles einen Sinn hat, sondern in erster Linie, und das sagt er hier zu seinem Volk immer und immer wieder, so in erster Linie geht es nur darum, Gemeinschaft zu haben. Und wenn dein Christentum so kompliziert und so voll geworden ist, so dass du das Wichtigste vergisst, dann schmeißt es alles weg. So setz dich um ein paar Bananenkisten in deinem Inneren und mach einen Gottesdienst, der Gott wohlgefällig ist. Wir sollen der Stimme unseres Gottes wirklich gehorchen. Nun, was hat Gott gewollt von uns? So, glaub an mich. Vertrau mir. Folg du einfach mir nach. Gucke, wo ich bin und dann latsch hinterher. Vertrau mir, dass ich genau weiß, wie ich mit dir umgehe und was du wirklich brauchst. Und während du mir nachfolgst, versuch die Sachen, die ich persönlich anspreche in deinem Leben, versuch die mich bearbeiten zu lassen. Und werde ich nicht. Lass mich die Sachen nehmen, die dich so quälen, die dich wegbringen und dir deinen Frieden rauben und deine Freude. Und lass mich dir zeigen, was ein Arzt wirklich kann. Und in dem ganzen Wandel versuche Licht zu sein und zu segnen. Liebe deinen Nächsten. Konzentriere dich nicht nur darauf, dich selbst zu lieben in Agape und reiner zu werden und heilig, sondern versuche zu geben. Mehr hat Christus gar nicht gefordert von uns. Und wer das tut, der ist in ihm und der wird Frucht bringen. Wer das tut und dem vertraut, der ist vielleicht simpel wie ein Kind in seinem Glauben, aber auf der anderen Seite erkennt man auch Christus immer mehr. Das ist ein Mensch, der wirklich Frieden hat und Freude. Wo ich eine Allergie gegen habe, sind Christen, die so immer lächeln. So total spackig und komisch, wo man einfach denkt, das ist so gestellt. Das ist nicht Freude und Dankbarkeit, die Christus meint. Das ist anerlernte Freude und Dankbarkeit. Wir können auch schlechte Laune haben oder mal ernst gucken oder was auch immer. Aber eine Freude in Christus ist einfach, dass ich akzeptiere und da bin, wo er ist. Und Vater, ich danke dir für diese tröstenden Worte und die über unser Leben hinausgehen und über die Leben der Menschen damals. Ich freue mich auf die Texte, die dann jetzt kommen, die einfach dein Herz offenbaren und was dir wichtig ist. Vater, ich bitte dich, dass du uns frei machst von all dem, was uns einfach nur am Boden hält, uns schwach macht. In dir ist Sieg. In dir ist Kraft. In dir ist Freude und Frieden. Herr, dein Wille ist, dass wir das alles erfahren und leben. Uns zu verschenken an andere, die es brauchen. Bitte setz uns zum Zeugnis und hilf uns weiter. Ich danke, dass du treu bleibst und dass du ein Hohepriester bist, der einfach nur einmalig ist. So herrlich. Und ich bin dankbar, dass ich dich habe. Und hier sind so viele in den Räumen die ganze Woche über, die noch suchen und dich nicht kennen. Ich bitte, dass du die Türen aufmachst und dass du rettest, dass du jeden Einzelnen hier benutzt, wenn wir hier so einen Kaffee trinken oder da sitzen oder was auch immer. Ja, und dass du es Menschen schenkst, einfach zu erfahren, dass du wartest auf jeden Einzelnen. Ja, lass uns in der Liebe wachsen. Und hilf du uns, dass wir gerade laufen. Ja, und für die hier in den Raum, die gequält sind und noch nicht errettet, bitte ich dich, dass du es irgendwie möglich machst, dich zu offenbaren. Ja, und gib uns Barmherzigkeit und Liebe für diejenigen. Das fällt manchmal einfach schwer. Amen.